Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören.
Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon und heute treffe ich Professor Dr. Christoph Meinel. Er ist der Geschäftsführer und der wissenschaftliche Direktor des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering, kurz HPI. Dr. Meinel und sein Team entwickeln seit längerem Digital University und E-Learning-Lösungen. Und das ist auch unser erstes Thema, denn das HPI hat gerade zum ersten Mal sein erstes voll digitales Semester. Und wir sprechen darüber, wie es ist, digitale Inhalte für Studenten zu bauen, im Vergleich zu die Studenten tatsächlich an der Universität zu haben. Und da Dr. Meinel seine Studenten sehr wichtig sind, hat er dazu auch eine klare Position. Außerdem sprechen wir darüber, wie sein Aufwachsen im Osten Berlins ihn als Professor, Akademiker und in gewisser Weise auch Entrepreneur und Unternehmer und Aufbauer von Dingen geprägt hat. Und ich finde während der Konversation heraus, wie viele Menschen auf der Welt das Passwort 123456 für ihre Online-Identitäten benutzen. Ich hoffe, ihr seid nicht einer davon und wenn ihr es seid, dann hört bitte diesen Podcast und lasst euch eines Besseren belehren und ändert dann euer Passwort. Bis dahin genießt meine Konversation mit Professor Dr. Christoph Meinel. Guten Tag, Herr Dr. Christoph Meinel.
Hallo, herzlich willkommen bei uns hier im HPI.
Ja, wo sind wir denn gerade?
Ja, Sie sind in unserem Studio. Wir haben tatsächlich in unserem Institut, was sich ja mit Forschung im Bereich Digital Engineering befasst und mit Lehre, auch ein Studio. Denn wir haben eine große Bildungsplattform, openhpi.de. Und da werden ja Videoclips gedreht, Bildungsmaterialien hingestellt. Und das war am Anfang immer irgendwie sehr laienhaft, dass wir da im Hörsaal versucht haben, da die Aufnahmen zu machen. Und Stück für Stück haben wir dann uns rangetastet, bis wir jetzt hier tatsächlich so ein kleines Studio haben. Sie können das besser beurteilen als ich, ob das schon was Ordentliches ist. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, dass zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise, wenn Telefoninterviews stattfinden, dass die Dämpfung hier, der fehlende Hall, dass das was Wichtiges ist im Vergleich zu einem ganz normalen Zimmer. Also wir brauchen das. Inzwischen ist das hier ein stark frequentierter Raum. Dadurch lohnt sich natürlich auch die Ausstattung, wo wir dann diese Aufnahmen machen.
Und genau das ist auch gerade das, was Sie beschäftigt.
Also gerade heute, zufällig heute, fängt unser OpenHPI-Kurs an, Tatort Internet. Da geht es um Internetsicherheit. Was heißt das eigentlich? An welchen Stellen spielt das eine Rolle? Das ist ein Kurs, der jetzt über 6 Wochen geht. Es ist auch noch nicht alles fertig gedreht, was zu diesem Kurs gehört. Also das braucht ja erstmal Vorbereitung. Dann muss das in die entsprechende Form gebracht werden, in so kleine Videogeschichten, die dann verschiedene Themen ansprechen. Es müssen dann Quizzes erzeugt werden. Wir haben Klausuren am Ende der Woche, weil wir merken, dass die, die an den Kursen teilnehmen, also Stand heute waren 6.500, die sich da angemeldet haben. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen steigen. Die dann auch gerne eine Bestätigung haben. Also ein Zertifikat, dass sie teilgenommen haben. Und da haben wir richtig so einen Leistungserfassungsprozess, wo man dann Punkte kriegen kann in Klausuren, die einem dann, wenn man das alles schafft, dazu führen, dass man sich dann so ein Zertifikat runterladen kann. Das Interessante ist, alles elektronisch. Nicht? Bei diesen großen Teilnehmerzahlen lässt sich nichts mehr jetzt individuell machen. Aber das ist ein Teilergebnis auch unserer Forschung im Bereich digitales Lernen, Digital Education, dass in diesen großen Kursen mit vielen Teilnehmern, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, und diese Kombination mit Social Media, also die Bereitstellung von Diskussionsforen, die man dann auch selbst einrichten kann, eröffnen kann, sehr, sehr viel Interaktion der Lernenden passierte. Denn das war das, was bei E-Learning immer so ein bisschen gefehlt hat. Man saß da verlassen, allein zu Hause. Inzwischen haben die Menschen sich ein Stück dran gewöhnt, aber vorher war das dann auch immer. Und die kleinste Ablenkung, wer jetzt nicht gerade autodidaktisch begabt ist, die kleinste Ablenkung, Freundin, Telefon, Kühlschrank, hat dann dazu geführt, dass man da dann eben das unterbrach und dann auch beim dritten oder vierten Unterbrechung dann auch schwer wieder zurückkam. Hm. Diese großen Kurse, Fachsprache, Massive Open Online Kurse, MOOCs, mit diesen Diskussionsforen, mit den vielen interessanten anderen Teilnehmern, die führen dazu, dass, wenn ich eine Frage stelle, ich dann eben auch in einer Viertelminute eine Antwort kriege. Das heißt, ich bin dann plötzlich gebunden und sitze da und lasse mich nicht mehr so leicht ablenken und kriege natürlich irgendwie den Kosmos mit, denn was der Lehrende erzählt, das ist, was er für wichtig hält, aber das wird dann untersetzt durch die Erfahrung, durch die Fragen, durch die Zweifel der Teilnehmer. Und bei diesen großen Anzahlen ist das natürlich was ganz anderes als im Hörsaal. Da sitzt eine relativ homogene Gruppe von Studenten, die alle, sage ich mal, auf dem gleichen Wissenslevel sind und sich für ein Thema interessieren. Hier haben wir alles, von die gar nichts mit Informatik zu tun haben, aber jetzt wissen wollen, wie mache ich es denn nun im Internet, dass ich da nicht Opfer von Attacken werde. Wie kann ich mich da vor Cybercrime wehren? Bis hin zu den absoluten Spezialisten, die dann wissen wollen, wie ist das mit dieser Feinheit oder wie ist das mit dieser neuesten Entwicklung. Also das ist interessant und fürs HPI natürlich auch eine schöne Interaktionsplattform über den universitären Bereich hinaus mit, ich sage es mal, Öffentlichkeit, über unsere Themen, Digitalisierungsthemen zu reden.
Und jetzt gerade ist E-Learning und die Plattformen, die Sie entwickelt haben, für die Uni, auch für die Schule, wichtiger und gefragter als je zuvor.
Also wir haben ja immer beklagt, dass Deutschland da so langsam vorankommt, wenn Sie auch an den Schulbereich denken. Also das ist alles 15 Jahre zu spät, wo wir da stehen. Aber jetzt die Corona-Krise. Ich sag mal, 2 Monate haben die digitale Transformation in Deutschland um 10 Jahre vorangebracht. Die Menschen erfahren plötzlich viele Dinge in dieser schwierigen Zeit mit den Kontaktbeschränkungen. Da gibt's elektronische Kanäle. Das ist nicht ganz 1:1. Also wir haben jetzt das Voll-Digital-Semester, also ein Semester ohne Studenten am Campus. Das Lehrprogramm ist das Übliche. Also alle Lehrveranstaltungen, die wir geplant haben, werden tatsächlich angeboten. Aber eben in einer Online-Version. Also mit unserem Teletask-System, das ist asynchron, das ist die Vorlesung dann aufgezeichnet. Studenten können sie sich anschauen, wann immer sie das wollen. Und dann gibt es die Übungsgruppen, Seminare, wo drüber diskutiert wird. Andere Kollegen arbeiten mit Videokonferenzsystemen, wo sie dann unmittelbar Vortrag und Interaktion mit den Studenten kombinieren. Das hat natürlich was damit zu tun, ob da jetzt 100 Studenten im Hörsaal sitzen oder ob das eine Gruppe von 10 oder 15 Seminaristen ist, die da zusammenarbeiten. Von unserer Seite, von der Seite der Lehrenden, geht das. Und natürlich jetzt insbesondere für so ein Institut wie HPI ist das nun auch jetzt keine neue Erfindung, sondern wir haben ja vorher damit schon experimentiert. Für die Studenten, glaube ich, ist es eine neue Erfahrung und eben dann doch nicht eine Ersetzung des körperlichen Studiums, alleine zu sitzen, ohne die Kommilitonen, ohne die Campus-Erfahrung, da im kleinen Arbeitszimmer im Studentenheim oder bei den Eltern zu sitzen, auch ohne die Gemeinschaftserfahrung, die ja fürs Lernen auch eine Bedeutung hat. Mensch, die schaffen das, dann muss ich das auch schaffen. Der hat da was Tolles gemacht, Mensch, probiere ich auch mal. Also diese Erfahrung, die fehlt jetzt, aber es ist zumindest so, dass es jetzt nicht zu einem Ausfall kommt und alle jetzt irgend warten müssen, bis es wieder geht, sondern wir können da Ersatz bieten. Jetzt zumindest mal für ein Semester klappt das ganz gut, den Umständen entsprechend. Dauerhaft ist es, glaube ich, keine Lösung, wenn Sie da mit Fernstudenten reden. Das ist eben was Wichtiges, die Kohorte, die Kommilitonen zu haben, die Gemeinschaft auch zu erfahren in der Lehrveranstaltung, aber natürlich auch im Leben drumherum. Da bedauere ich natürlich die Studenten, Studentinnen, da nun in diesem Semester dieser Erfahrung beraubt zu sein.
Hm. Und ich sehe, Sie haben zum einen gestrahlt, als Sie gesagt haben, in 2 Monaten plus 10 Jahre digitale Transformation, das ist Ihnen persönlich sehr wichtig. Und zum einen sehe ich das Bedauern, denn Sie können sich auch mit Studenten identifizieren. Und das Gemeinschaftsthema, das Sie gerade angesprochen haben.
Also vielleicht auch, das haben ja viele Erfahrungen gemacht, das ist toll, mit den Videokonferenzsystemen da Gespräche führen zu können. Aber ich glaube auch, diejenigen, die da jetzt nun über schon mehrere Wochen auf allein dieses Medium zurückgeworfen sind, merken, da gibt es eben Dinge, die, so toll die Technik ist, eben doch nicht rüberkommen. In einem Gespräch, wo es eben nicht nur um die gesprochenen Worte und den Gesichtsausdruck, sondern über die Körperhaltung, auch Zustimmung, Zweifel, die sich dann fein im Gesicht ausdrucken, die dann vielleicht doch auch in so einem Videokonferenzsystem, wo dann mehrere beteiligt sind, eben nicht so genau vermitteln, wo man dann die Person immer irgendwie, wenn sie zu nah am Bildschirm sitzt, mit einer ganz dicken Nase sieht. Also das ist schon etwas, was fehlt. Es ist die gute Erfahrung, viele Dinge lassen sich abhandeln, insbesondere wenn man sich kennt und wenn man ein Team ist, was gewohnt ist, zusammenzuarbeiten und dann dieses neue Mittel, also dieses virtuelle Mittel benutzt.
Dann kann man die fehlenden Puzzleteile ergänzen.
Für einen Erstkontakt, also jetzt auch Bewerbungsgespräch oder so, da bei Einhaltung der entsprechenden Hygieneregeln und Abstandsregeln, da möchte ich doch die Leute auch dann hier vor Ort sehen und sprechen und erfahren.
Ich habe eine Interessensfrage. Sie bauen, wie Sie gesagt haben, seit vielen Jahren Online-Learning-Plattformen. Sie haben auch vorhin Social Media erwähnt oder zumindest Social Media-ähnliche Tools, die quasi in die Plattform integriert werden. Können Sie sich vorstellen, existierende Social Media-Plattformen, also quasi Mainstream-Plattformen, vor allem in Bezug auf Lernerfolg, Wissensaustausch, Verständnis und die Tatsache, dass viele junge Leute, also auch Studierende, auf diesen Plattformen beheimatet sind, wie YouTube, Livestreaming wie Twitch, Shortform Social Media wie TikTok. Können Sie sich vorstellen, dass diese Sachen einfach für einen Lernerfolg auch verwendet werden können?
Also auch, ist, glaube ich, das Zauberwort. Wir haben ja, als wir unsere Plattform, die OpenHPI-Plattform, die ich vorhin schon erwähnte, mit den Kursen, mit den sehr vielen Teilnehmern entwickelt haben, bevor wir die entwickelt haben, haben wir ja geguckt, gibt es Medien, über die wir diese Idee von digitaler Ausbildung, von digitaler Lehre transportieren können. Und sind zum Ergebnis gekommen, da fehlt dieses, da fehlt jenes und haben dann eine eigene Plattform entwickelt, die übrigens auch jetzt in dieser Corona-Krise und nicht nur da von der Weltgesundheitsorganisation eingesetzt wird. Wir haben also in den letzten 3 Wochen da über 1 Million neue Registrierungen für die Kurse, die die Weltgesundheitsorganisation auf unserer Plattform openwho.org anbietet, erlebt. Also sind alle hier voll in Arbeit. Diese Form, dass man beim Lernen eben jetzt nicht nur gesprächsweise sich Themen erarbeitet, sondern dass es da auch Inputs geben muss. Und gerade uns geht es insbesondere um die Bildung im digitalen Bereich. Es ist so die Vorstellung, dass wir zwar mit den Smartphones auch in der Breite ganz gut umgehen können, also egal wo sie hinkommen, die Leute haben das, aber das Verständnis, wie das technisch funktioniert und was dahinter steht, was die Begrenzung, was die Gefahren sind, das ist überhaupt nicht entwickelt. Und das ist ja kein Vorwurf, sondern das ist ja, sind ja technisch ganz neue Dinge. Also ich zum Beispiel, als ich Professor geworden bin, war das Web also gerade ganz wenige Tage alt. Als ich geboren wurde, gab es das Internet noch nicht. Das ist ja älter. Also das sind ja ganz neue Entwicklungen, die unsere Gesellschaft sehr stark verändern und prägen. Und wir glauben, und das ist auch, sag ich mal, der Hintergrund für diese Aktivitäten jetzt, OpenHPI, WHO, in anderen Bereichen, dass es eine digitale Aufklärung bedarf. Nämlich, um besser zu verstehen, was da genau passiert. Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben, an meinem Lehrstuhl bearbeiten wir auch Sicherheitsthemen und insbesondere digitale Identitäten. Also wer sind wir denn im Netz? So eine digitale Identität entsteht immer, wenn Sie sich bei einem System, beim Online-Shop oder bei der Bank oder bei einem anderen Plattform anmelden.
Das ist ja quasi die Summe aus den Spuren, die man so hinterlässt.
Das kommt später. Zunächst mal ist es nur, sind es nur Ihre Daten. Wer bin ich? Was ist mein Passwort? Was wird gebraucht? Zum Beispiel Finanzdaten für Bezahlen von Rechnungen, Lieferadressen und Ähnliches. Das konstituiert eine digitale Identität. Und es ist ein ganz großes Problem im Internet, dass diese digitalen Identitäten gestohlen werden. Also, dass es den Cyberkriminellen gelingt, diese digitale Identität, also das, was da beim Registrieren entsteht bei einem Dienst, in ihre Hände zu kommen. Und wenn sie die haben, dann können sie in meinem Namen agieren. Also einkaufen, Geld abheben oder andere Dinge machen. Das Problem ist, die Menschen wissen das gar nicht. Der Einzelne weiß gar nicht, ob seine Identität gestohlen wurde und frei im Internet für Missbrauch zur Verfügung steht oder nicht. Und deswegen haben wir mal angefangen, das zu sammeln. Und haben das in einer Suchmaschine auf einer Website bereitgestellt, dass die Leute checken können, über ihre E-Mail ist meine Identität im Internet frei verfügbar. Also wir suchen im Internet nach diesen freien Identitätsdaten, die kann man finden, wir wissen auch an welchen Stellen die sind. Die Cyberkriminellen tauschen die nämlich oder verkaufen die. Wir gehen dazu nicht ins Dark Web. Ja? Also wir kennen dieses, haben das zur Verfügung gestellt auf unserer Suchmaschine und bieten damit so einen Service an, dass man seine Identität checkt.
Das sollte ich mal machen.
Machen Sie das gerne. Ich will Sie jetzt erstaunen. Was glauben Sie, wie viele Identitäten wir gefunden haben?
Ich frage mich, wie viele es gibt. Also wie viele digitale Identitäten es gibt. Und ich denke eher an Prozente. Aber also ich würde mal erraten, Hunderttausende. Also 6, 4.
Wir haben Milliarden.
Milliarden.
Milliarden, 9 Milliarden. Also jedes Mal, wenn Sie zu einem neuen Online-Dienst gehen, das ist jedenfalls Standardtechnik, etablieren Sie eine neue Identität.
Okay, das ist gut.
Ja, dadurch haben Sie mehrere.
Ja.
Die gestohlenen, frei im Internet verfügbar, 9 Milliarden. Und da sind eben auch die Passwörter dabei. Das heißt, wir können die Passwörter analysieren und stellen fest, dass allein in unserer Sammlung mehr als 300 Millionen Menschen das Passwort 123456 verwenden. Nicht sehr kreativ. Insofern dumm, weil natürlich das ja auch sogar erraten werden kann. Die Hacker haben eigentlich Tools, mit denen sie da die Passwörter rauskriegen, da müssen sie Rechner, aber solche einfachen, da brauchen wir gar keinen Rechner. Das kann man einfach raten, da probiert man mal bis 5, bis 6 und so weiter. Ja. Jetzt kann man sagen, diese 300 Millionen Menschen oder diese mehr als 300 Millionen Menschen, die sind doof, die sind dumm.
Könnte man sagen.
Ich glaube, das ist eine falsche Schlussfolgerung.
Ja.
Der Punkt ist, die haben nicht verstanden, warum es ein Passwort braucht. Die haben nicht verstanden, dass das Passwort der Schutz nur für den Schutz ihrer eigenen Daten da ist. Der Anbieter braucht das Passwort nicht. Der braucht es auch, um die richtige Zuordnung zu dem Nutzer herzustellen. Aber hauptsächlich geht es um den Schutz mit meinem Passwort, um den Schutz meiner Daten. So, das ist nur ein kleines Beispiel, das zeigt, dass die Menschen nicht genau verstehen, was da in der digitalen Welt passiert. Und Aufklärung heißt ja, wenn wir unser Menschenbild, dass ich selbstverantwortlich, eigen für mein Tun und Handel, verantwortlich mich in der Welt bewege, dann müssen wir auch die Menschen so weit vorbereiten, dass sie sich auch selbstverantwortlich, eigenverantwortlich da in der virtuellen Welt bewegen können, in der digitalen Welt. Und dazu gehört natürlich das sichere Bewegen dazu. Also deswegen sehen wir das jetzt als auch eine Art Auftrag oder eine Mission für die digitale Aufklärung mit diesen Bildungsinhalten Beiträge zu leisten. Interessanterweise ist ja das Thema Aufklärung geschichtlich nach dem Absolutismus in einer Zeit, als die Bürgergesellschaft anfing. Also nicht mehr mein König oder mein Feudalherr bestimmt hat, was ich machen soll, sondern wo ich plötzlich selbst bestimmen konnte. Das ist die Zeit, wo Universitäten entstanden und aufgebaut wurden. Humboldt und andere haben da gewirkt. Und genauso braucht es eben heute in unserer Zeit mit dem entstehenden virtuellen Welt, die ist das Internet, letztes Jahr haben wir 50 Jahre gefeiert. Das Web ist knapp 30 Jahre alt. Also die Webanwendung auf dem Internet, also das sind alles noch keine, da gibt es keine historischen Erfahrungen zu. Deswegen müssen wir lernen, uns eben auch diese Welt zu erschließen. Und je besser wir verstehen, was da technisch passiert, desto genauer können wir unser Handeln, unser Tun und Lassen einrichten.
Es ist schön, Ihre Perspektive darauf zu bekommen und auch den Einblick zu bekommen, inwieweit das auch Ihre persönliche Mission ist. Und ich würde da gerne den Gang ein bisschen wechseln und ein bisschen ergründen, wieso das Ihre Mission ist. Ich würde vielleicht gerne einfach mal da anfangen und Sie fragen, wo kommen Sie her, aus welchen Verhältnissen? Und die Universität spielt, wie Sie gerade gesagt haben, für Sie persönlich eine große Rolle und auch in Ihrem Werdegang. Vielleicht können Sie da ansetzen, wo Sie möchten und einen kleinen Einblick geben.
Ja, also ich habe Kindheit, Jugend, Studienzeit im Wesentlichen hier in Berlin verlebt, in Ostberlin. Bin Sohn Ältester einer Pfarrersfamilie. Wer da so ein bisschen Bescheid weiß, weiß, dass das Pfarrerdasein im Sozialismus in der DDR nicht ein ganz einfaches war. Dort war ja ein Stück eine einfache Einteilung in die Welt der Guten und der Bösen. Und die Guten, das waren die Parteigenossen und Sozialisten. Und der Rest war böse, da gab es keine Schattenteile. Und insofern, weil nun Pfarrer, christlicher Glauben, da andere Autoritäten hatten, als das der SED, der Kommunistischen Partei, lieb war, war man automatisch böser. Und insofern war das halt schwierig, Abitur machen zu können. Es war schwierig zu studieren, es war schwierig zu promovieren. Professor natürlich konnte ich nicht werden. Es hat alles irgendwie doch geklappt. Also dann im zweiten, im dritten Anlauf. Und das hat natürlich ein Stück geprägt in dem Sinne, dass, man es schon zeigen wollte, dass das gehen muss. Hm. Und beim Überwinden von Widerständen und Schwierigkeiten wird man ja, auch wenn es einen nicht bricht, wird man ja auch nicht schwächer. Also diese Erfahrung und dieses Großwerden hat dazu geführt, dass ich mich natürlich besonders dann, ich habe Mathematik studiert, für Mathematik, also da ist die Wahrheit unbestreitbar, da gibt es keine kommunistische Version und keine freie Version, sondern das ist ja durch die mathematischen Gesetze und Denkweisen der Logik genau geregelt. Mich hätte natürlich sowas wie Informatik interessiert, das gab es damals noch nicht, als ich studiert habe. Also habe Mathematik studiert, aber dann über die Berechenbarkeit dann doch immer mich zu algorithmischen Fragen, zur Schwierigkeit von bestimmten Berechnen, von maschinellen Rechnen, bis hin dann zum Internet. Also für mich war dann die Vereinigung, ich war da 35 Jahre alt, schon eine ganz wichtige Zäsur, die mich, ich sag mal, ein Stück befreit hat. Ich konnte plötzlich mich bewerben, Professor zu werden. Das hat dann auch sehr schnell geklappt. Also ich bin dann 91 an die Universität Trier berufen worden, hätte auch woanders hingehen können, hatte auch andere Rufe. Aber das Trier hat mich deshalb gefesselt, weil dort wurde gerade eine neue Informatik aufgebaut. Und solche Aufbausituationen, die finde ich immer spannend. Also wenn man sich nicht da in ein vorgegebenes Kästchen einpassen muss, was da ein Vorgänger irgendwie gestrickt hat, sondern indem man Strukturen neu schaffen kann und bewerten kann, ist das jetzt heute passend? Man macht ja zu jedem Zeitpunkt Dinge auch anders, als sie vielleicht die Vorgänger gemacht haben.
Wann haben Sie, kurze Zwischenfrage, wann haben Sie entdeckt, dass Sie das reizt?
Das Neue?
Ja, das Neue.
Also in der Frage, wo gehst du hin? Ich meine, man hat seinen angestammten Platz, das ist bei Professoren so, sie müssen dann wechseln zu dieser, wenn sie Professor werden wollen, zu dieser Universität, die sie gerne haben möchte. Und da war natürlich bei der Überlegung, gehe ich jetzt zu einer großen, also Stuttgart stand noch zur Wahl, da hatte ich einen Ruf, da gab es eine etablierte große Informatik, da hätte ich da irgendwie genau die Position damals der theoretischen Informatik ausfüllen müssen. In Trier war ich der erste in diesem Plan, dass da eine neue Informatik aufgebaut wurde. Das war natürlich interessant. Da war gesagt, würden in so einem Informatikfachbereich 10 Professoren wären da eingerichtet. Das, was man hier in den östlichen Breiten gar nicht weiß, dass natürlich nach der Vereinigung über den Aufbau Ost dann plötzlich auch Geldmangel da war und dass in den westlichen Universitäten da sehr stark gespart wurde, da Anfang der 90er Jahre. Mhm. Also aus dem Plan, ich bin da 90 hingekommen nach Trier, aus dem Plan, dass da jetzt eine Informatikabteilung mit 10 Professuren eingerichtet wurde, da kam die 5. Professur, dann war schon irgendwie, musste man zum Minister fahren und erinnern, dass da eine 6. noch kommt und dann war dann irgendwie Schluss. Mhm. Das heißt, und zwar nicht, weil da große Versprechungen am Anfang gemacht wurden, die nicht gehalten wurden, sondern weil die Entwicklung natürlich, das war ja ein Kraftakt für Deutschland, da hier den Aufbau Ost zu stemmen. Das ist natürlich interessant gewesen, wenn man als Ostdeutscher das dann aus einer vollkommen anderen Perspektive, in einem vollkommen anderen Kontext auch von Leuten, die das System hier nicht so kannten, die auch die Not nicht so kannten, dass da wirklich ja die Infrastruktur grundsätzlich erneuert werden musste. Das Land war ja, wird oft gesagt, es war Demokratie, die die Bürger wollten. Also ich glaube, der viel treibendere Faktor war, es war Bankrott. Also das System funktionierte nicht mehr. Mhm. Es wurde schwierig, die Leute auch zu ernähren, die sich natürlich immer mit dem Westfernsehen und an den Familienmitgliedern, die es dann vielleicht noch hier oder da gab, orientierten und merkten, dass der Abstand immer größer wurde. Mhm. Also das wurde repariert. Ich habe das aus dieser Perspektive dort gesehen und habe dann neben der Universität, weil ich natürlich Mitarbeiter hatte, weil ich Dinge bauen wollte und das alles im Rahmen der Universität aufgrund mangelnder Mittel nicht mehr so funktionierte, daneben der Universität ein Institut aufgebaut. Institut für Telematik, gerade für diese neuen Internetthemen, die Projekte für die Industrie gemacht haben. Also insbesondere haben wir viel für Banken in Frankfurt und in Luxemburg. Banken waren insofern interessante Partner, weil da ging es um Sicherheit für diese ganzen digitalen Systeme. Da konnten wir bauen, konnten also Vorschläge machen in den verschiedenen Kontexten, wie da das alles abgesichert werden konnten. Und auf diese Weise, Sie fragen nach Interesse für Neuem, war natürlich ein Internet was ganz Neues. Da gab es in der, ich sag mal jetzt, Universität, auch in den Informatikbereichen irgendwie keine festgelegten Fächer und Meinungen, wie das alles zu machen ist, sondern das entwickelte sich ja gerade. Mhm. Und das ist natürlich besonders spannende Zeiten, die Chancen bieten, da die junge Leute faszinieren. Also dadurch habe ich immer tolle Mitarbeiter gekriegt, tolle Doktoranden, die sagen, Mensch, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Das ist natürlich dann bei so einem neuen, attraktiven, weltbewegenden Thema leichter, als wenn Sie jetzt, sagen wir mal, mehr traditionelle Themen bedienen, wobei ich nichts gegen die traditionellen Themen sagen will.
Wie haben Sie damals das Institut aufgebaut? Und ich denke so ein bisschen daran, was sind für Sie als Bauer von Dingen so Ihre Kernmaximen?
Also, wenn man was aufbauen will, braucht man jemand, der das unbedingt haben will. Der auch bereit ist, da die Mittel bereitzustellen, um das zu bauen. Das heißt, meine Aufgabe besteht darin, dass ich Wünsche wecke bei Partnern zu sagen, Mensch, guck mal, ihr macht jetzt das gerade, digitalisiert jetzt gerade irgendwie dieses System. Habt ihr denn auch daran gedacht und daran gedacht? Nee, haben wir nicht dran gedacht. Aber wenn das nicht funktioniert, das nicht sicher ist, was hat denn das für Konsequenzen? Na, dann bricht alles zusammen. Also zu akquirieren, zu sagen, hier, guck mal, das ist ein Thema, wo wir dir helfen könnten mit dieser neuen Technologie und zwar in einer Weise, jetzt nicht Lösungen, die schon da sind, zum 27. Mal einzusetzen, sondern in der Universität arbeiten sie ja immer mit Doktoranden zusammen. Also die jungen Forscher sind die Doktoranden, die bei ihrer Tätigkeit, Forschungstätigkeit, Entwicklungstätigkeit, Projekttätigkeit Dinge entwickeln, Dinge verstehen, Dinge analysieren, die noch nicht bekannt sind, also Neuland betreten. Das ist immer die Voraussetzung, um da wirklich einen Doktortitel zu kriegen. Also da werden dann Paper draus gemacht. Also Projekte zu finden, die immer neue Lösungen braucht. Innovation ist da ein großes Thema. Deswegen natürlich ist mir das ein großes Anliegen, jetzt hier am Hasso-Plattner-Institut das Design Thinking als eine Methodologie für Innovation mit voranzubringen. Aber das ist faszinierend. Und dann, wenn man, sag mal, das gut macht, dann kommen die Partner auch von alleine und sagen, hier, ich brauche das. Also mir geht es nicht darum, irgendwie ein System zu bauen, wo ich der Einzige bin, der sagt, ist das hier toll, sondern wo die Leute hinterher sagen, irgendwas läuft besser bei mir. Irgendwas geht, was vorher nicht ging. Also die Befriedigung auch darin zu finden, jetzt nicht das, was man baut, was Gutes ist, das glaubt man natürlich leicht, aber dass auch andere sagen, Mensch, das hilft mir, das bringt mich jetzt vorwärts, das ist ganz nützlich. Oder dass man beobachtet, jetzt zum Beispiel die OpenHPI-Plattform haben wir auch in meinem Lehrstuhl gebaut, wenn da jetzt sag mal weltweit fast 5 Millionen auf den verschiedenen Plattformen OpenHPI, OpenSAP, OpenWHO sich tummeln, dass offensichtlich da man was Vernünftiges getan hat.
Ja, das ist,
Sie gut. Zweifeln? Sie nee, zweifeln?
Ich lasse es, ich nehme es noch auf. Es ist also für, ja, es ist was Neues schaffen, was verändern und was Gutes tun
ja.
Und was Vernünftiges tun,
ja. was Leute brauchen. Nun muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt in meinem Bereich auch deshalb nicht so schwer. Und das ist vielleicht auch ein Stück dieses Faszinosum dieser neuen Technologien, dieser neuen Entwicklung. Dass genau wie jetzt, was mit dem Internet passiert, mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft, des Berufslebens, der Bildung, unseres privaten Lebens, dass natürlich das eben alles Innovation, alles Neues. Da kann man nicht gucken, wie haben die das vor 100 Jahren gemacht und wie vor 200 Jahren, sondern wir müssen selber ran. Das ist das, was fasziniert und das ist natürlich irgendwie ein absolutes Privileg, dann in einem solchen Bereich tätig sein zu dürfen.
Hm. Sie haben also einen ganz eingebauten Drive dafür. Ich habe eine Frage hier stehen und ich frage mich, ob sie sich nicht vielleicht von alleine löst. Ich würde sie trotzdem mal stellen, weil ich habe mich gefragt, ich habe hier ein Blatt, was eine DIN A4-Seite ist, quasi mit ihren Mandaten, ja, wo sie alles... Sie leiten hier natürlich das Hasso-Plattner-Institut, aber dann gibt es noch eine lange Liste mit all den Dingen, die sie bauen und leiten. Und das ist ja viel. Nicht jeder macht so viel oder nicht jeder kann so viel machen oder auch nicht jeder glaubt, dass er überhaupt so viel machen kann. Und ich frage mich, wie haben Sie quasi Ihr Leben aufgebaut oder sich darauf ausgerichtet, dass Sie all das machen können und auch so machen können, dass Sie sagen, das ist was Vernünftiges. Haben Sie dafür was ist da entscheidend für Sie? Sind das Routinen, Übungen, Gewohnheiten, Teams, die Sie um sich herum gebaut haben? Was ist die Struktur, die Sie für sich gebaut haben, um diesen Sachen nachgehen zu können?
Also zunächst mal, sowas geht nicht, wenn man über Work-Life-Balance nachdenkt. Sondern das ist Work von sehr früh morgens bis sehr spät abends. Die Belohnung und was, man braucht immer für irgendwelche Dinge Bestätigung oder Belohnung. Die Belohnung ist, Dinge bewegen zu können in dem Gefühl, dass man sie sinnvoll bewegt. Also dass jetzt zum Beispiel, wenn wir über Digitalisierung sprechen, Dinge, die möglich wären mit den neuen Technologien, dann eben auch zu helfen und zu überzeugen, dass sie möglich gemacht werden. Also Sie haben vielleicht auch gesehen, dass wir ja einen Auftrag haben, eine Schulcloud für Deutschland zu bauen. Und das ist eben, wenn man in die Schulen reinguckt, schon eine relativ miserable Situation dort in Bezug auf die neuen Technologien. Also nicht nur, dass es fehlt an den Anschlüssen und der WLAN-Ausstattung, da soll ja der Digitalpakt helfen und das wird auch ein Stück besser, sondern auch inhaltlich, dass die Leichtigkeit, dass ich als Lehrer die Medien wechseln kann. Also jetzt mache ich was mit dem Schulbuch und jetzt möchte ich irgendwas zeigen und dann zeige ich das, dass das einem gar nicht geht. Ich erlebe jetzt bei unseren Mitarbeitern, wie Aufgabenzettel in diesem Homeschooling-Bereich, also da gibt es Lehrer, die fahren die mit dem Fahrrad aus. In einer Zeit, wo wir mit geübten Techniken, die auch überall eigentlich da sind, nicht? Also die Leute haben wenigstens ein Smartphone über alle sozialen Schichten hinweg. Die Haushalte haben Internetanschluss im allergrößten Teil. Dass dort so wenig Gebrauch von etwas gemacht wird, was für die Lehrer, für die Schüler das Leben leichter macht und vor allen Dingen die Möglichkeiten potenziert, im Unterricht Anschauungsmaterial einzubauen, Dinge auszuprobieren, Dinge selber zu machen, also die das, ja, ich sag mal, Leben reicher machen. Also es ist keine Strafe da, sondern es wird nur Dinge möglich, die es vorher nicht gab. Und dass dann Gesellschaft zurückhaltend ist oder sagt, das ist nicht meins, das ist etwas, was mir sehr fremd ist, was ich vielleicht auch manchmal gar nicht akzeptieren will, weil es ist gegen das, also ich sehe ja, das ist gegen das Interesse der Menschen, die da glauben, auf solche Dinge verzichten zu können. Das ist toll, was hier mit den Digitalisierungstechniken entsteht und kann unser Leben verändern. Und natürlich erwarte ich auch ein bisschen Bereitschaft, in dieses Neuland mitzugehen. Das ist nicht überall gegeben und der Schulbereich scheint da ein besonders konservativer Bereich zu sein. Was interessant ist, weil die Lehre privat, wenn man das jetzt aus dem kleinen Bekanntenkreis da aus dem eigenen Erleben beurteilen kann, gar nicht so eingestellt sind, wie sie dann im System Schule ist. Also das ist etwas, was treibt. Begeisterung für die Arbeit ist was Wichtiges. Verantwortungsvoll, Begeisterung. Und insofern sehe ich das immer jetzt auch, wenn man Teams baut und habe gerade irgendwie jetzt auch in dem Schulcloud ist also unser Team jetzt mein Lehrstuhl, 170 Mitarbeiter, also es ist irgendwie riesig groß geworden. Also da diese Begeisterung zu teilen, mitzunehmen, das zurückzukriegen von den jungen Leuten, das ist toll. Also bin ja noch nicht mehr der Jüngste. Fühlen tue ich mich jung, weil ich die Chance habe, den ganzen Tag nur in junge Gesichter zu gucken. Wenn ich da andere sehe, die da gemeinsam im Büro alt werden, wo dann irgendwann das große Gesprächsthema die Krankheiten sind und die Zipperlein. Also ich habe hier gar keinen, mit dem ich über Krankheiten oder Zipperlein reden könnte.
Schön. Und das hält jung.
Das hält jung.
Ja. Ja. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und da haben sie sich natürlich den richtigen Ort ausgesucht, denn es kommen unweigerlich immer neue Junge.
Ja, quasi. Ja, also das ist Universität, nicht? Ja. Auch es kommen ja Junge, die auch jetzt nicht studieren müssen, sondern die studieren wollen, die Welt verstehen wollen. Man muss auch damit umgehen, dass natürlich immer auch wieder die gleichen Fragen, die gleichen Zweifel kommen. Und man merkt dabei, dass man über die Jahre eben auch andere Antworten gibt. Also das ist das Gute wieder in der Zusammenarbeit mit Jungen, die dann immer ganz unverbraucht kommen, auch die gleichen Fragen stellen, dass man selber merkt, die Antwort, die ich da vor 2-3 Jahren gegeben habe, ist heute nicht mehr die passende Antwort. Also auch dadurch irgendwie gezwungen, veranlasst wird, immer auch wieder neu zu sehen und zu entscheiden und zu denken.
Was ist Wir haben da in unserem Vorgespräch drüber gesprochen und das passt gerade ganz gut, das Hasso-Plattner-Institut, das Sie leiten, an dem wir jetzt sind, hat auch eine besondere und wahrscheinlich auch dank dieser Philosophie, die Sie gerade ausgedrückt haben, eine besondere Einstellung eben zu den Studenten.
Also das ist ein ganz toller Ort, den wir in Deutschland im Hochschulwesen ganz selten haben, ich würde sagen, es ist einmalig, nämlich, dass ein privater Stifter, der jetzt nicht nur Geld gibt, um Universität zu machen, sondern der in diesem Bereich, in diesem Digitalisierungsbereich groß geworden ist, sehr erfolgreich geworden ist, eins der weltgrößten Unternehmen aufgebaut hat als Gründer, der also auch Vorstellungen hat, wie man mit den jungen Leuten arbeiten soll, wie man Lehre organisieren soll, vielleicht auch ganz anders, als das im traditionellen Universitätsbereich ist, der auch mit dieser Erwartung kommt, dass wenn da schon irgendwie hier hervorragende Bedingungen da sind, dass das natürlich dann auch erwartet wird, dass man da Platz 1 ist. Also Plattner will nicht Platz 2 sein oder Platz 3 sein. Also das ist etwas, was natürlich anspornt, die Möglichkeit eben jetzt mit über Inhalte Dinge zu machen, über den Gedanken, dass die jungen Leute hier, das unterscheidet so ein bisschen von der Universität, in einer kleinen ausgewählten Zahl hier studieren können. Die Studierenden brauchen da keine Studiengebühr bezahlen. Und diese kleine Gruppe ermöglicht es sehr persönlich auszubilden, auch sehr projektnah auszubilden. Also sehr früh sind unsere Studenten mit bei diesen Forschungsprojekten, sind also HIWIS, wissenschaftliche Hilfskräfte, jetzt im Schulcloud-Projekt oder im OpenHPI-Projekt, sind also an den großen Projekten mit beteiligt und werden dabei natürlich angeregt, Mensch, ich muss das genauer verstehen. Warum ist denn das hier so? Warum ist denn das nicht anders gemacht worden? Also aus dieser Richtung Motivation für das Lernen dann von, ich sag mal, theoretischen Dingen oder von Hintergrundwissen zu erlangen. Das ist etwas Tolles, also hier die Leute fördern zu können und eben auch frei zu sein, ein Stück von den üblichen Zwängen, die da in den Massenuniversitäten herrschen. Ganz klar, es muss erfolgreich sein. Also die Erwartung besteht. Das ist jetzt eher nichts zum Hängematte,
ja,
sondern zum Vorneweglaufen und gerne auch im Kontext und Interaktion mit dem staatlichen System. Wir sind ja Fakultät der Universität Potsdam, im Sinne, dass hier eben mit den platnerischen Mitteln Dinge ausprobiert werden können, die dann gerne, wenn sie sich als erfolgreich erweisen, vom großen System übernommen werden können. Also so ein Stück Schnellboot zu sein im deutschen Universitätssystem, verbunden mit dem Universitätssystem und natürlich auch international verflochten. Wir haben Hasso-Plattner-Institut an der Stanford-Universität, wir haben Hasso-Plattner-Institut für Design ist das dort, für Design Thinking. In New York ist ein neu aufgebautes Hasso-Plattner-Institut für Digital Health. Wir haben unsere Doktorandenprogramme, unsere HPI Research Schools in Südafrika, in China, in Israel, in Kalifornien. Also diese Möglichkeiten prägen natürlich das Haus,
ja,
von den Studenten über die Forscher und die Professoren. Also das ist eine Freude, hier arbeiten zu dürfen.
Hm. Kommen wir zum Ende. Es ist ein sehr schönes fast Abschlusswort. Ich würde Ihnen gerne zum Ende ein paar schnellere Fragen stellen, auf die Sie gerne ein bisschen zackig, was Ihnen in den Sinn kommt, antworten können.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, aber wir machen es Ihnen natürlich auch nicht einfach. Meine erste Frage ist nämlich, was würden Sie sagen, ist der Sinn Ihres Lebens?
Oh, das ist natürlich eine Frage, die kurz zu beantworten schwer ist. Also ich freue mich, Dinge voranzubringen.
Ja, sehr schön. Und Sie sind dabei sehr begeistert und ja, es steckt an. Was ist die Änderung, die Sie gerne in der Welt sehen würden?
Also da gibt es sehr viele Regulierungen, die jetzt nicht aus inhaltlichen Nöten, sondern die entstanden sind. Die wegzulassen, würde manche Tür öffnen, auch für ganz neue Formen der Interaktion. Das ist im Kleinleben so, im Umfeld so, das ist im gesellschaftlichen Leben eines Landes so, aber eben auch im globalen so.
Wie tragen Sie dazu bei, dass diese Änderung stattfindet?
Ja, indem ich versuche, in meinem Bereich, in dem ich Verantwortung habe, diese Prinzipien durchzusetzen, ist nicht immer ganz einfach. Gibt es auch HPI Widerstände. Aber es ist schon das Gefühl, hier in einem Setting zu sein, wo gemeinsam mit den anderen man dann ein Stück auf diesem Weg vorwärts kommt.
Was inspiriert Sie?
Neue Entwicklungen, begeisterte Menschen, motivierte Menschen. Also kann vielleicht leichter sagen, was mich abstößt, ist, wenn man schon immer alles gewusst hat, wenn man irgendwie meint, ohne vielleicht Großes geleistet zu haben, dass man erstmal Anspruch hat, dass die anderen für einen was tun, dass die Gesellschaft für einen sorgt, dass es einem gut geht und dass man nicht versteht, dass die eigene Tätigkeit dieses Gutgehen dann ermöglicht.
Was ist eine Sache in Ihrem Leben, die Sie noch nicht gemacht haben, die Sie gerne noch machen würden?
Also ich habe immer versucht, das zu unterscheiden, was erreichbar ist, was nicht erreichbar ist und das, was erreichbar ist, dann auch zu erreichen. Also ich bin jetzt noch nicht aus dem Flugzeug gesprungen und das wäre auch jetzt nicht so wichtig, das noch zu erfahren, wie das ist da als Fallschirmspringer.
Aber man könnte.
Man könnte.
Alles klar. Herr Dr. Meine, vielen Dank für das offene und frische Gespräch. Ja. Ich hätte gerne mit Ihnen 2 oder 3 Stunden geredet und wäre tiefer getaucht. Ja. Vielleicht ein andern Mal. Ja.
Dankeschön für das Interesse. Danke.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt. In diesem Podcast wollen wir euch die spannenden Unternehmen und Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk vorstellen. Wenn ihr auch Interesse habt, Teil dieses Netzwerks zu werden, dann geht doch mal ins Internet auf www.medianet-bb.de, ruft uns an, schickt uns eine E-Mail, kommt zu unseren Veranstaltungen und wir freuen uns riesig, euch dort kennenzulernen.